各位都好吧，我们都很想念你们，有空请到这儿来玩。
Hello from the children of planet Earth.
Herzliche Grüße an alle.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekt Wannschauer. Wir sprechen heute, oder ich spreche heute, besser gesagt, über das fünfte Kapitel des ersten Buches, Die drei Sonnen. Und dieses Kapitel heißt Eine Partie Billard. Es ist ein recht kurzes Kapitel, in dem unser Protagonist Wang Miao Ding Yi besucht. Ding Yi hatten wir schon kurz im letzten Kapitel kennengelernt. Wer sich nicht mehr dran erinnert, Wang Miao wurde zu einer geheimen Sitzung eingeladen, wo es darum geht, dass sehr viele WissenschaftlerInnen und vor allem PhysikerInnen über die ganze Welt verteilt sich anfangen umzubringen und mysteriöse Suizidnachrichten hinterlassen. Und Ding Yi war ein Freund, Partner einer Forscherin, die sich umgebracht hat, die Wang Miao auch kannte. Er folgt jetzt Ding Yi nach Hause, beziehungsweise wird dorthin gefahren von seinem Fahrer. Und dort unterhält er sich mit Ding Yi. Sie unterhalten sich und Wang Miao erfährt dann zum Beispiel, dass es nicht nur mehr WissenschaftlerInnen sind, die sich umbringen, die Kontakt mit der Gruppe Frontiers of Science hatten, die wir ja auch im letzten Kapitel kennengelernt haben, sondern WissenschaftlerInnen über die ganze Welt verteilt. Und dann aus dem heiteren Himmel raus lädt ihn Ding Yi zu einer Partie Billard ein. Und Wang Miao weiß nicht ganz genau, was das jetzt so genau soll, aber er spielt einfach mal mit und er stößt eine schwarze Kugel ab. Und sie verhält sich wie erwartet. Dann fordert Ding Yi ihn auf, die Tischplatte, also die Billardtischplatte, zu versetzen. Und sie machen das ein paar Mal, spielen eine Kugel, setzen die Platte um, spielen nochmal eine Kugel. Und jedes Mal passiert das, was eigentlich erwartet wurde. Und Wang Miao weiß jetzt nicht so genau, was das eigentlich sollte. Und dann erklärt ihm Ding Yi, okay, wir haben jetzt hier ein wissenschaftliches Experiment durchgeführt. Unsere These war, okay, wenn wir die eine Kugel so spielen und die an die schwarze Kugel stößt, dann wird sie in einem gewissen Winkel abgestoßen und rollt dann im besten Fall ins Loch, wie Billard eben gespielt wird. Und das hat sowohl an der einen Ecke des Raumes funktioniert, an der anderen Ecke des Raumes, an der dritten Ecke, an der vierten, an der fünften Ecke. Es hat immer gleich funktioniert. Und Ding Yi fragt dann Wang Miao, wir sind ja beide Physiker, die sich damit auskennen sollten, warum ist das denn so? Und dann sagt Wang Miao, der Ort hat sich zwar verändert, aber das Bezugssystem nicht. Also die Billardplatte hat sich nicht verändert, die Kugeln haben sich nicht verändert und generell die physikalischen Eigenschaften haben sich nicht verändert. Könnte natürlich die Platte verändern, dann würde es sich anders verhalten, aber dann wüsste man, dass das daher kommt, dass sich die Platte verändert hat. Aber das Bezugssystem, in dem sich die Kugel bewegt, hat sich nicht verändert. Billard ist natürlich hier ein schönes Bild, weil es sehr metaphorisch ähnlich zum Teilchenbeschleuniger ist. Also hier werden quasi Kugeln aufeinander gestoßen, im Teilchenbeschleuniger werden Atome aufeinander gestoßen, wie mehr oder weniger Billardkugeln, nur mit einer größeren Geschwindigkeit und einem kleineren Maßstab. Und Ding Yi erklärt jetzt, dass das Problem ist, warum die Wissenschaftlerinnen sich alle anfangen umzubringen, denn es passiert eben nicht immer das Gleiche. Und man kann sich das so vorstellen, okay, stell dir vor, wir hätten die Kugel einmal gespielt und sie wäre ganz normal gerollt und beim anderen Mal wäre sie mit Lichtgeschwindigkeit aus dem Fenster geflogen und beim vierten Mal wäre sie in einem 90-Grad-Winkel nach oben geflogen. Und man könnte sich natürlich nicht erklären, warum das so ist. Also das wäre nicht das, was zu erwarten wäre, weil die physikalischen Eigenschaften haben sich ja nicht verändert. Und die Kugel unterliegt. Und das passiert aber bei den Teilchenbeschleunigern über die ganze Welt verteilt. Also beim einen Teilchenbeschleuniger wird das gleiche Experiment gemacht in Österreich oder im LHC, wie es in China gemacht wird. Und es kommen aber zwei unterschiedliche Ergebnisse raus und die WissenschaftlerInnen können sich nicht erklären, warum es zwei unterschiedliche Ergebnisse gibt. Und das ist im Grunde so der ganze Knackpunkt, weil die PhysikerInnen langsam daran zweifeln, dass ihre physikalischen Gesetze stimmen. Also das, oder vor allem, dass die physikalischen Gesetze an jedem Ort im Universum stimmen. Also das ist so ein bisschen, was auch das Buch versucht, dem Leser oder der Leserin zu erklären. Physikalische Gesetze sind nur dann hilfreich oder können nur dann funktionieren, wenn sie an jedem Ort im Universum funktionieren. Also wir müssen davon ausgehen, nehmen wir mal an, wir befinden uns im Vakuum, dass die, keine Ahnung, die Newtonschen Gesetze sowohl außerhalb als auch innerhalb des Sonnensystems gleich funktionieren. Dass alles immer in Bewegung bleibt, wenn es nicht aufgehalten wird, dass wenn keine Reibung existiert, es immer weiterfliegt. Solche Sachen, also die ganz basalen Sachen, bis dann halt runter auf die Quantenebene, dass dort die physikalischen Gesetze immer die gleichen sind. Und es scheint jetzt so, wenn man halt auf Quantenebene runterkommt, was man ja beim Teilchenbeschleuniger machen kann, dass das nicht mehr der Fall ist. Also dass die physikalischen Gesetze an irgendeinem Punkt aufhören, gültig zu sein. Und dass es dazu führen kann, wenn man das gleiche Experiment unter den gleichen Voraussetzungen in einem Teilchenbeschleuniger durchführt und in einem anderen Teilchenbeschleuniger, dass man zu unterschiedlichen wissenschaftlichen Ergebnissen kommt. Und das ist das Problem, wenn die halt nicht reproduzierbar sind, dann sind es halt keine wissenschaftlichen Ergebnisse, sondern halt, ja, kann man nichts mit anfangen. Und so kann man halt auch nicht weiterforschen. Und jetzt kommen halt diese ganzen, also in diesem Buch, diese ganzen theoretischen PhysikerInnen langsam an den Rand der Verzweiflung, weil ihr Feld aufgehört hat, logisch zu funktionieren. Sie können nicht mehr unter ihren physikalischen Gegebenheiten operieren. Sie können sich nicht mehr an das halten, was sie eigentlich gedacht hat, was stimmt. Und Dingyi beschreibt das hier so, dass er sagt, naja, als theoretischer Physiker musst du dich beinahe religiös an diese Gesetze halten oder beinahe religiös an diese Gesetze glauben, weil du machst also theoretischer Physiker im Vergleich zum praktischen Physiker, arbeitet nicht so sehr mit tatsächlich physischen Experimenten, sondern eher so in der Theorie, also hauptsächlich an der Tafel. Und da muss man halt einfach dran glauben, dass die physikalischen Gegebenheiten immer stimmen und dass es nicht auf einmal neue Fantasie physikalischen Gesetze gibt. Und und dann sagt halt Dingyi, naja, das kann man sich schon vorstellen, wie das so einen theoretischen Physiker, wie seine Freundin, die sich umgebracht hat, dann so weit treiben kann, dass man Selbstmord begeht, weil wenn die Physik nicht mehr stimmt, was hat man dann noch für einen Lebenssinn, wenn man sich sein ganzes Leben auf diese Physik verlassen hat und was das hat das dann noch für weitere Implikationen über die Physik hinaus? Ja, das war es auch schon, das Kapitel. Also wie gesagt, das Kapitel ist recht kurz gehalten und ich finde das sehr spannend, weil das natürlich, wenn man jetzt weiter im Buch geht und auch weiter in den 3 Büchern, ist das schon ein großes Ding. Also ich glaube, deswegen ist das Kapitel auch so kurz gehalten, weil ich glaube, Liu Shichen wollte sich hier wirklich nur auf diese eine Idee beschränken, also dass die quasi die Reproduzierbarkeit bei Teilchenbeschleunigern nicht mehr gegeben ist, dass es quasi so die Annahme, auf der seine Welt, seine Science-Fiction-Welt fußt oder worauf auch diese Geschichte fußt. Also das ist quasi der Auslöser der Handlung in diesem Buch, dass Wissenschaftler sich umbringen oder WissenschaftlerInnen sich umbringen, weil anscheinend physikalische Gesetze aufhören, überall gültig zu sein. Und das finde ich schon recht spannend, weil, und da habe ich jetzt eine kleine Tangente vorbereitet, es ja tatsächlich in der echten Welt eine Art Reproduzierbarkeitskrise gibt oder es immer gesagt wird, dass es eine Reproduzierbarkeitskrise gibt. Da habe ich mich mal so ein bisschen schlau gemacht. Das gibt es in verschiedenen Feldern. Also ich habe das vor allem in der Molekularbiologie gesehen. Es gibt es auch in der Psychologie, dass es immer wieder Studien gibt, die sich die Reproduzierbarkeit von anderen Studien anschauen und halt dazu oft zu dem Schluss kommen, dass fast über die Hälfte oder manchmal auch mehr als über die Hälfte aller Ergebnisse nicht reproduzierbar sind. Und dass selbst die Methodendiskussion in vielen Studien so schlecht und oberflächlich gehalten ist, dass man das Experiment gar nicht reproduzieren könnte, weil man gar nicht die Methoden richtig beschreiben kann. Oder es werden Datensätze nicht veröffentlicht. Also das hat viele verschiedene Faktoren. Es gab da auch eine sehr spannende Studie 2016 vom Nature Magazin, wo dann auch ForscherInnen befragt wurden, was sie denn glauben, wie es mit der Reproduzierbarkeit in ihrem Feld steht, wo 52% gesagt haben, also sie glauben, dass es eine sehr starke Reproduzierbarkeitskrise gibt und weitere 40%, also dann insgesamt 90% glauben, dass es zumindest eine leichte Reproduzierbarkeitskrise in ihrem Feld gibt. Und die Hauptursachen, die für diese Reproduzierbarkeitskrise jetzt in der echten Welt verantwortlich sind, sind einerseits Selective Reporting, also dass man halt sich einfach die Datensätze rauspickt, die halt der These zustimmen und die anderen so ein bisschen, die ignorieren wir jetzt einfach mal so ein bisschen, also Cherry-Picking. Dann Pressure to Publish, also dass man sich genötigt fühlt oder tatsächlich genötigt wird, ein Paper zu veröffentlichen und schlechte Analysen oder schlechte Fähigkeiten im Bereich der Statistik, also dass man einfach nicht die Fähigkeiten oder die Methoden oder Mittel dazu hat, eine saubere Statistik aufzustellen. Und es wurde auch abgefragt, was denn zu besserer Reproduzierbarkeit führen würde. Und da war die Hauptantwort, dass man den Forschern besser beibringen sollte, wie Statistiken funktionieren und wie man Statistiken besser einerseits herstellt und andererseits auch ausliest. Also dass einfach ein größeres Verständnis von Statistik stattfindet. Und die zwei anderen sind einfach besseres Mentoring, also dass die Leute besser darin unterstützt werden, ihre Ergebnisse, ihre Forschung durchzuführen und auch auf Reproduzierbarkeit zu achten und auch die Befähigung von quasi den erfahrenen Forschern bekommen, das zu tun. Und dann der dritte Punkt ist more robust design, also dass die Studien oder die Experimente so sich ausgedacht werden, dass sie auch reproduzierbar sind, eben dass zum Beispiel keine privaten Datensätze verwendet werden, die man dann später nicht veröffentlichen kann, dass das Equipment stabil ist. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so hundertprozentig aus. Ich muss jetzt hier wirklich sehr stark auf diese Nature-Umfrage referenzieren, dass das verwendetere Material so robust ist, dass es sich wirklich gut reproduzieren lässt. Also da gibt es verschiedene Faktoren, aber das sind so die drei größten, die einerseits dafür sorgen, dass es eine Reproduzierbarkeitskrise gibt und wie man sie auch wieder bekämpfen könnte. Und finde ich sehr spannend, dass Liu Shichun, und das hatte ich ja schon öfters angedeutet, hier sagt, okay, was ist, wenn die Reproduzierbarkeitskrise einfach durch Aliens entstanden ist? Nehme ich jetzt ein bisschen vorweg, aber man kann schon vermuten, dass die Aliens die Finger im Spiel haben, wenn die Teilchenbeschleuniger falsche Ergebnisse liefern. Und ist auch tatsächlich sehr spannend, nämlich in diesem Nature-Umfrage waren die Physiker neben den Chemikern die am meisten Vertrauen in ihre Reproduzierbarkeit hatten. Also das war die Gruppe an NaturwissenschaftlerInnen, die am meisten darauf vertraut haben, dass in ihrem Feld ihre Ergebnisse sehr reproduzierbar sind. Und gerade in der theoretischen Physik gibt es jetzt weniger Experimente, sondern werden ja Formeln aufgestellt oder ich weiß nicht, so genau weiß ich das auch nicht, aber es wird weniger irgendwie im Labor gearbeitet und da muss man schon sehr drauf, einfach selbstbewusst sein, dass die Annahmen, die man trifft, einfach stimmen, also im Grunde die physikalischen Gesetze stimmen. Also man, selbst wenn man sagt, okay, physikalische Gesetze sind schon sehr gut nachgewiesen, also vor allem die offensichtlichen, wie zum Beispiel die Newtonschen Gesetze. Aber trotzdem muss man halt einfach annehmen, dass sie stimmen und nicht in der Zwischenzeit aufgehört haben zu existieren. Und wenn man das nicht mehr kann, eben weil die Ergebnisse aus dem Teilchenbeschleuniger nicht mehr funktionieren, dann kommt man in sehr große Probleme. Ja, finde ich ein sehr spannendes Kapitel. Sehr kurz, aber steckt doch sehr viel drin. Ich finde das mit dieser Billard-Analogie sehr gut erklärt, weil das ja einfach verständlich ist, weil ich hier auch so ein bisschen, ist ja fast schon ein Erklärstück, also Ding Yi erklärt Wang Miao, die beide im Grunde wissen, was Reproduzierbarkeit ist, erklärt ihm dann nochmal für den Leser, okay, wir haben jetzt hier ein wissenschaftliches Experiment durchgeführt, das war an verschiedenen Orten reproduzierbar, weil sich halt das Referenzsystem nicht verändert hat und so funktioniert halt die komplette Wissenschaft und jetzt funktioniert sie nicht mehr und deswegen haben wir alle ein großes Problem. Und finde ich eine schöne Sache, so ein kleines Erklärstück im Grunde hier versteckt und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. An dieser Stelle sollte diese Folge jetzt auch zu Ende sein. Wie gesagt, Kapitel ist nicht so lang, da muss ja die Folge auch nicht so lang sein. Ich habe jetzt nochmal eine Tangente zur Reproduzierbarkeit allgemein eingebaut, weil ich das doch schon sehr spannend fand. Und bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch viel Spaß beim Weiterlesen in diesem Buch und wir hören uns zum nächsten Kapitel wieder. Tschüss!